Bergskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de.
Die Kantine ist eröffnet und damit herzlich willkommen zur Werkskantine am Wasserturm hier auf meinsportradio.de, euer Podcast rund um Bayern 04 Leverkusen. Mein Name ist Kevin Scheuren, schön, dass ihr eingeschaltet habt. An meiner Seite mein Co-Moderator Wuppi. Hallo Wuppi.
Hallo Kevin.
Wir machen das heute ganz locker, ganz entspannt, so wie man halt entspannt sein kann, wenn man am Ende der Tabelle steht. Platz 18 für Bayer Leverkusen nach 3 Spieltagen. Es ist ein Saisonstart nicht nach Maß, aber hey, wir haben die Europa League vor der Brust. Da müssen wir drüber sprechen, aber wir beginnen mit was Erfreulichem und zwar Fanbelangen. Das ist tatsächlich erfreulich, was sich in den letzten Jahren bei uns entwickelt hat. Ist wunderbar und der Kurvenrat ist da nur ja ein Teil des Ganzen in unserer, wie soll man das sagen, Wiedergeburtsshow haben wir ja die Podiumsdiskussion des Kurvenrats veröffentlicht und könnt euch immer noch anhören. Alle Kandidaten, unter anderem auch du, Wuppi, die kandidieren und dann beim Heimspiel gegen Mainz gewählt werden können. Kurvenrat-leverkusen.de ist da eure Adresse. Ganz wichtig ist, dass ihr wählt. Wenn ihr da seid gegen Mainz, dann am Stadion am Sonntag. Ja, oder jetzt noch schnell auf der Seite den Wahlzettel runterladen und an die Fanbetreuung schicken. Dann könnt ihr das nämlich auch so machen, sozusagen per Briefwahl abstimmen. Ihr habt 11 Stimmen zur Möglichkeit und wenn ihr Jahreskarteninhaber von Bayern 04 oder NK12 Mitglieder seid, ja, und den Beitrag bezahlt habt, müsst ihr eure Nummer angeben, entweder eure Debitornummer für Bayern 04 oder eure NK12 Mitgliedsnummer, dann wird das verbucht und dann haben wir hoffentlich einen erneut wunderbaren Kurvenrat für die nächsten 2 Jahre ist es dann, ne?
Genau, für die nächsten 2 Jahre. Und wichtig ist eben, wenn wir sagen, kommt bitte wählen, wählt auf jeden Fall, eine breite Stimme zu haben. Also wirklich nicht nur 500 Männchen, die da abstimmen, sondern auch wirklich wieder in die Tausender zu gehen, so wie wir es letztes Jahr hatten, um einfach auch gegenüber des Vereins oder anderen Leuten zu sagen, hey, wir haben eine breite Masse, die uns gewählt hat.
Ganz genau. Es ist wichtig und das ist ein legitimiertes Gremium und diese Demokratie wollen wir auch leben in Leverkusen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr eure Stimme abgebt, eure Stimmen abgebt und bin gespannt, was dann das Ergebnis wird, ob du diesmal reinkommst, ohne nachrücken zu müssen.
Das wird mir ewig nachgehalten, diese eine Fehlerstimme. Ja, aber wie gesagt, gar nicht groß Wahlwerbung für mich. Es geht darum, den Kurvenrat zu wählen. Ob ich da hinterher drin sitze oder nicht, ist irrelevant. Wir brauchen da einfach nur ein starkes Voting, dass 11 von 13 Kandidaten gewählt werden und wir da mit einer breiten Masse in die Gespräche weiterhin gehen können.
Dann kommen wir zum Fanstammtisch. Der war letzte Woche Freitag, Wuppi. Erzähl mal ein bisschen. Du warst da, ich hatte leider keine Zeit, konnte nicht vorbeischauen, was mir sehr leid tat, aber beim nächsten Mal bin ich dann hoffentlich dabei. Es standen ja viele Themen an. Es ist ja wirklich auch eine sehr bewegte Zeit bei uns jetzt bei Bayer. Wir haben ein Montagsspiel in Nürnberg, wir haben ein Auswärtsspiel in Leipzig vor der Brust. Generell ist ja aktuell wieder viel unterwegs zwischen der aktiven Fanszenen in ganz Deutschland, DFB, DFL. Ist alles ein bisschen festgefahren. Dieser Fanstammtisch sollte auch dazu dienen, einen Austausch zu haben. So einen kleinen Bericht vom Fanstammtisch vielleicht.
Genau, einen Austausch zu haben und auch, dass Leute gerade bei der Thematik DFL und aktiven Fanszenen, dass die Leute da auch sich informieren können. Es waren Ansprechpartner der Ultras Leverkusen da, die von den Gesprächen direkt berichtet haben. Einmal von den Gesprächen mit dem DFB, einmal von den Gesprächen untereinander in den aktiven Fanszenen. Das war also sehr interessant, da mal so ein bisschen den Blick zu bekommen, wie das so ablief, wie so ein Herr Grindel als DFB-Präsident da gelangweilt die ganze Zeit saß und in sein Handy tippte, während man direkt mit ihm sprach. Das ist nur ein Highlight aus diesen Erzählungen. Ist also ganz wichtig, sich da auch mal zu informieren. Die Ultras Leverkusen sind da nicht alleine drin. Wie schon gesagt, ganz viele aktive, hauptsächlich Ultraszenen aus ganz Deutschland kümmern sich da so ein bisschen um mehr Freiheiten für die Kurven. Das fängt an bei ganz banalen Dingen wie, ich würde jetzt gerne einen Doppelhalter ins Stadion bringen, weiß aber nicht, ob das genehmigt ist, deswegen muss ich bei Bayern 04 die Fanbetreuung fragen, hey Fanbetreuung, was hat denn der nächste Verein, wo wir zu Gast sind, genehmigt, was darf ich denn mitnehmen an Material, um optisch meine Mannschaft zu unterstützen? Ja, da hat der DFB dann mal gesagt, okay, wir kommen euch entgegen, liebe aktive Fußballfans. Wir machen es so, dass wir sagen, wir geben einen Katalog raus, was grundsätzlich genehmigt ist. Das heißt unbegrenzte Fahnenanzahl oder Schwenkfahnen und tralala. Wir sagen, hey, bringt alles mit, was erlaubt ist. Also keine Pyrotechnik, gut, anderes Thema. Ja. Bringt alles mit. wir empfehlen den Vereinen, keine großen Regionalen mehr zu machen. Aber die Vereine dürfen es im Zweifel immer noch selber entscheiden.
Ja, und ich glaube, so, das ist ganz wichtig, ne? Also generell ist das, glaube ich, ein Thema für alle, egal wessen Verein man jetzt unterstützt, dass die Vereine die Möglichkeit haben, Sachen selber zu entscheiden. Und dass man da auch in einen breiten Dialog tritt. Wie ist denn so die Resonanz gewesen bei den Leuten, die beim Fanstammtisch waren, was diese DFB-DFL-Diskussion angeht? Weil ich habe manchmal das Gefühl, ja, es behandelt einen Teil von einer Fanszene, dieses Thema, aber ganz breit ist das sehr schwierig, das manchen Leuten auch zu vermitteln, worum es eigentlich geht. Wie ist das in Leverkusen?
Ja, aber genau dafür ist dieser Abend ja da gewesen, ja, dass man gesagt hat, kommt mal dahin, informiert euch mal. Wenn ihr eben da nicht so sehr wisst, um was es geht, oder wenn ihr denkt, ja, okay, da kämpfen die Ultras für ein paar Dinge für sich oder so, das ist schon sehr komplex, das Thema. Das sprengt hier den Rahmen. Ja. Wir überlegen dazu nochmal einen Stammtisch zu machen in einigen Wochen. Da wird es dann nochmal Infos geben, dass wir da als NK12 und dann auch der neu gewählte Kurvenrat, dass man dort dann zusammen nochmal einlädt und einfach nochmal sagt, hey, passt auf, informiert euch nochmal drüber, wie geht es grundsätzlich über das Thema DFB, DFL mit den Fans, aber auch, was ja auch eigentlich mit einer der Hauptgründe war, warum wir diesen Stammtisch einberufen haben. Dass dann natürlich die Terminierung mit Nürnberg montags kam und wir dann gesagt haben, wenn wir schon über das Montagsspiel reden, lass uns doch bitte nochmal allgemein über Leipzig reden. Das war dann einfach perfekt. Du hast es dann schön verbunden. Die Resonanz war ordentlich im Eck, das muss man sagen. Die Besucherzahl war in Ordnung. Die Rückfragen waren einige da, man konnte ein paar Dinge besprechen, grundsätzlich, was auch den Umgang mit Montagsspielen angeht, nicht nur so zu sagen, wir fahren nicht nach Nürnberg, das ist das eine, sondern auch, was passiert denn, wenn wir in der Rückrunde ein Montagsspiel in Leverkusen bekommen. Da gab es auch schon viele Ideen und viele Vorschläge, auch von Leuten in den Sitzplatzbereichen im Stadion. Das war also auch sehr, sehr gut, was man da an Feedback bekam und an Meinungen hörte. Und das müssen wir intensivieren. Deswegen wollen wir da nochmal ansetzen, das nochmal zu regeln.
Was ist denn deine Meinung dazu?
Zu Montagsspielen generell?
Ja, und zu dem, was man als Fanszene tun sollte.
Du musst natürlich schon zeigen, dass es so nicht geht, was da Fußball Deutschland mit uns Fans und mit den Vereinen und mit den Spielen vorhat. Und du musst auch schon ganz deutlich sagen, das, was jetzt als Testballon praktisch gestiegen ist, diese Montagsspiele, das werden die ja versuchen, bei der nächsten Fernsehausschreibung nochmal zu intensivieren. Da können die mir noch so viel von sportlichen Dingen erzählen. Wir haben letztes Jahr montags in Leipzig gespielt und Leipzig hat dann donnerstags auswärts, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo am Popo der Welt gespielt. Da brauchen die mir nicht mit irgendwelchen sportlichen Dingen kommen. Für mich ist das ein reiner Vermarktungsballon und deswegen bin ich schon dafür, dass man, wenn man ein Heimspiel in Leverkusen bekommt montags, schon da eine Art Protest auffährt, wie auch immer der dann aussieht. Ob es dann richtig ist, komplett wegzubleiben oder ob es richtig ist, nur eine gewisse Strecke des Spiels zu besuchen, das muss man dann sehen. Also ich werde schon ins Stadion gehen wollen, um meinen Protest zu zeigen. Ganz draußen bleiben ist dann eben die Frage, wie sehr wir das als Fans in Leverkusen streuen können, wie viele wir da ins Boot mitnehmen, und da bedarf es dann vieler, vieler Gespräche. Das werden wir dann natürlich auch intensivieren und dann natürlich auch diese Gespräche auch mit vielen Fans, die sich jetzt noch nicht so aktiv beteiligen, dann auch führen.
Vor allem, man muss sich halt im Klaren sein, die Karten sind bezahlt. Also selbst wenn wir jetzt wegbleiben, der Verein wird jetzt nicht sagen, oder wird nicht sagen können, egal welcher Verein, weil sind ja dann größtenteils auch Dauerkarteninhaber, dass man eine finanzielle Einbuße durch das Montagsspiel hatte, weil die Leute weggeblieben sind. Das sieht dann zwar blöd aus, aber im Endeffekt sagt ein Verein sich dann, und auch Bayer Leverkusen, da nicht anders als andere Vereine, das Geld ist eh in der Kasse. Also die Karten sind bezahlt. Also von daher, ein Protest im Stadion, da bin ich auch für. Ich finde, wegbleiben, ja, bestraft man vielleicht die Falschen teilweise auch mit. Aber ein Protest muss sein. Wie der Protest aussieht, ob man es wie die Frankfurter macht, Toilettenpapier und Trillerpfeifen benutzt oder wie auch immer, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich finde, Leverkusen ist immer sehr kreativ, was Proteste angeht. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren, je nachdem, was es dann ist. Aber ich glaube, eine der guten Sachen, die anstehen, ist Europa League, klar. Ist ein weiterer Wettbewerb. Kann man sich präsentieren, aber können auch die Fans sich präsentieren und sich feiern auch, die Fanszene feiern, und der Sonderzug nach Zürich, ich sag mal so, es geht gut an, ne?
Es geht super an. Also wir hätten damit nicht gerechnet, dass es so eine große Resonanz gibt. Wir haben schon damit gerechnet, dass wir das Ding auf die Schiene gestellt bekommen, keine Frage. Aber dass wir den so schnell voll haben und jetzt schon dran sind zu sagen, wir hängen Waggons dran und deswegen stellen wir die eine oder andere Anmeldung mal kurz in die Warteschleife, bis wir einen Waggon halbwegs gefüllt haben, um ihn zu bestellen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das ist schon ein tolles Zeichen und das zeigt dann auch wieder, wenn es da mal drauf ankommt oder wenn es da mal was Spezielles gibt, dann sind die Fans auch von Bayern 04 da. Das wird eine ganz großartige Sache. Nach wie vor anmelden, wir haben das verlängert, die Frist, eigentlich ist sie ja auch letzten Freitag abgelaufen. Wir haben die Frist für den Sonderzug bis spätestens zum Dortmund-Heimspiel verlängert in 2 Wochen. Kann natürlich sein, dass wir vorher sagen, so jetzt können wir da nichts mehr dranhängen, jetzt ist Ende.
Ja, also meldet euch an nk12.de, da gibt's auch weitere Infos. 90 Euro kostet das Ganze. Ein Tag nach Zürich, hin und zurück. Wir sind dabei natürlich, Wuppi ist dabei, ich bin dabei. Ja, und ihr hoffentlich auch. Und das wird ein Riesenfest. Zürich ist eine tolle Stadt. Und ich glaube, dass wir bis dahin auch ja, ein bisschen besseren Fußball sehen. Das wäre wünschenswert. vielleicht noch eine weitere Sache. Pokalspiel in Mönchengladbach steht ja auch an, 31.10. 20.45 Uhr. Das späte Spiel, nicht im Fernsehen aber. Da zeigt man, glaube ich, an dem Tag, das müsste dann Leipzig gegen Hoffenheim sein, was die zeigen. Ist mittwochs, glaube ich, unser Spiel.
Genau.
Genau. Aber es gibt einen eine Bustour der NK12, ne?
Genau, wir bieten ja grundsätzlich zu jedem Spiel, außer dann Leipzig und Nürnberg, das wären dann eben die Besonderheiten, was wir auch am Freitag bekannt gegeben haben. Also wir werden nach Nürnberg Montag sowieso keinen Bus stellen und auch nach Leipzig wird es keinen Bus geben. Da damit zu rechnen ist, es kommt auch noch eine Stellungnahme, dass die aktive Fanszene dort nicht hinfährt, werden wir als Nordkurve 12 auch sagen, nee. Wir machen natürlich Busse zu den Bundesligaspielen, ganz normal, wie gewohnt. Es gibt noch eine kleine Frist für Bremen und Freiburg, wenn ihr da zusammen bucht, dann könnt ihr dafür 50 Euro mitfahren. Das ist eine ganz coole Sache als NK-Mitglieder, muss immer dazu gesagt werden. Und auch nach Mönchengladbach, auch wenn es das späte Spiel ist, der nächste Tag ist Feiertag, von daher soll man da keiner kommen, ist mir zu spät. Nach Mönchengladbach gibt es dann auch einen Bus, wieder wie gewohnt, weil viele immer sagen, Entlastungszugfahrten oder NRW-Zugfahrten habe ich keine Lust drauf. So stehst du mit dem Bus vorm Gästeblock, fährst direkt wieder nach Leverkusen und bist da. 12 Euro für NK-Mitglieder, 15 Euro für Nicht-Mitglieder. Kann man mal machen.
Kann man mal machen. NK12.de ist da eure Anspruchs-, eure Anlaufstelle, auch natürlich euch anzumelden, auch bei der NK12 generell, denn es lohnt sich auf jeden Fall, dort Mitglied zu sein, nicht nur, weil es dann vergünstigte Preise für Bustouren gibt und auch tolles Merchandise, sondern auch, weil es ein Zusammengehörigkeitsgefühl schafft und ja, man so auch eine starke Stimme entwickeln kann. Olli, Markus, Strelzig, die da ja natürlich auch vorstehen, die man auch immer ansprechen kann, ist ganz wichtig, auch Standpunkte klar machen kann. Und ich glaube, der Dialog ist ganz wichtig und da befinden wir uns in Leverkusen auf einem richtig guten Weg, finde ich. Und der Kurvenratswahl, kurvenrat-leverkusen.de beim Spiel gegen Mainz am Sonntag, kann da auch nur helfen, diese Stimme weiter zu verstärken. Wie ist es denn generell aktuell mit der Kommunikation mit dem Verein? Gab ja einige Unterhaltungen, auch der Kurvenrats, AKs mit dem Verein, läuft es aktuell gut oder siehst du da Verbesserungsbedarf noch?
Nee, das läuft super. Also das haben wir auch als Kurvenrat nochmal auch auf der Podiumsveranstaltung, aber auch vorher schon in der Stellungnahme gesagt, das läuft super. Du bist in einem super Austausch und auf diesem Niveau und auch auf Augenhöhe kann ich mich in den letzten Jahren nicht so wirklich erinnern. Es gab da ja diese Zeit, wo alles zu spät war in der Fastabstiegssaison vor 2 Jahren. Unter Herrn Schade war ja auch nicht mehr viel mit Fandialog und mal ein paar Gesprächen auf Augenhöhe oder irgendwas mal klären. Von daher, da befinden wir uns schon auf einem super Weg. Nicht nur im Kurvenrat, aber auch ich als einer der 3 NK-Vorstände kann da sagen, wir werden da immer ernst genommen, wir werden da immer gehört vom Verein, das ist schon ganz wichtig.
Ja. Also, holt euch da weitere Informationen ein. Wir werden das immer so machen, dass wir am Anfang der Werkskantine am Wasserturm Fanbelange besprechen. Also, wenn ihr zum Beispiel auch Themen habt, die ihr gerne mal kundtun wollt, ob es vielleicht Turniere sind oder sowas, wo ihr sozusagen Werbung für machen wollt, wenn es Aktionen sind, gerne her damit, kevin.scheuren@meinsportradio.de per E-Mail, gerne auch sonst an Wuppi wenden, oder ihr könnt auch selber gerne in die Sendung kommen, dann finden wir da einen Termin, dann könnt ihr eure Sachen gerne auch hier mit uns besprechen, ansprechen und für alle hörbar machen. Ich glaube, das soll ja auch der Hintergrund dieser Werkskantine sein, nicht nur darüber zu sprechen, was gerade gut und schlecht läuft im sportlichen Bereich, da kommen wir dann gleich zu, sondern auch für die Fans eine Möglichkeit sein, ein Ventil zu schaffen oder einen weiteren Verbreitungsweg zu generieren, dass man da die Informationen auch an den Mann, an die Frau, an das Kind bringt. Ja, und ich glaube, so können wir alle gemeinsam was dafür tun. Also wenn ihr wollt, gerne melden, gerne auch bei Twitter, @ks_0811, wenn ihr mir folgen wollt und mir schreiben wollt. Und Wupi ist @svbayer, glaube ich, ne?
04.
SV Bayer
04. So viel Zeit muss sein.
Folgt uns da, schreibt uns da an und dann kriegen wir das hier in der Werkskantine auf jeden Fall unter. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Ja, und dann sprechen wir über den Elefanten im Raum, über den Trainer. Es bleibt nicht aus. Bleibt dran, hier in der Werkskantine Wasserturm auf meinsportradio.de.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ihr hört die Werkskantine am Wasserturm, den Podcast rund um Bayer 04 Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Schorren, an meiner Seite ist mein Co-Moderator Wuppi und wir müssen natürlich... Ja, leider über das Sportliche sprechen, was in Leverkusen wir uns, glaube ich, alle anders vorgestellt haben vor der Saison. 3 Niederlagen zu Beginn der Saison, klar, im DFB-Pokal eine Runde weitergekommen in Pforzheim. Die Europa League steht an. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal über diesen Saisonstart sprechen, Wuppi. Niederlage in Mönchengladbach, 0-2, vermeidbar nach der ersten Halbzeit, die man eigentlich richtig gut gespielt hat. Chancenverwertung erneut, eines der größten Mankos bei uns. Uns fehlt einfach ein richtiger Knipser vorne, das bleibt für mich ein großes Problem. Dann diese 1-3 Heimniederlage gegen Wolfsburg war phasenweise blamabel. Wie man sich da präsentiert hat, taktisch völlig naiv, wenn es überhaupt ein taktisches Konzept gab. Ja, und in München war es dann ein Einigeln. Es war dann nur ein 1-3, was aber auch, finde ich, daran lag, dass die Bayern auch nicht so richtig mit voller Leistung gespielt haben. Ja, was machen wir daraus? Man kann immerhin sagen, so eine Mannschaft wie Schalke, die auch hochgelobt war, ist genauso mies wie wir, aber das kann natürlich nicht der Anspruch sein. Am Ende stehen 0 Punkte, -6 Tordifferenz und der letzte Platz.
Ich meine, sonst war es Wolfsburg oder wer auch immer da unten stand, das war mir schon immer egal. Ne? Du hast halt diese Parallelen von der Saison vor 2 Jahren. Du hast beim Oberligisten nur 2-1 gewonnen im DFB-Pokal damals. Dann hast du auch in Gladbach das erste Spiel gehabt, auch verloren. Und dann war die Saison und Roger Schmidt schon passé. Das war dann schon vergessen. Und wenn du jetzt 2 Jahre weiter denkst, so viele Spieler, die das damals erlebt haben, sind jetzt immer noch da. Auch junge Spieler. Es kommt ja immer gerne dieses Argument, ah, die Spieler sind alle so jung. Aber auch die Jungs spielen hier seit 2, 3, 4, 5 Jahren, haben ihre so und so viele Bundesligaspiele. So langsam muss da aus der Mannschaft dann auch mal irgendwas kommen. Ich glaube, dass die Bayern, die haben vielleicht ein bisschen mit Handbremse gespielt. Wir hatten aber, glaube ich, auch ganz viel Glück, dass immer mal noch ein Verteidiger den Fuß dazwischen bekommen hat. Gerade Sven Bender hat sich da noch ein bisschen aufgerieben in der zweiten Halbzeit und das hat es dann noch verhindert. Dieses Einigeln in der zweiten Halbzeit war dann halbwegs noch in Ordnung zur Schadensbegrenzung. Aber was da in München lief, war ja von Wolfsburg die Steigerung. Das war ja fast 2.0. Ich weiß nicht, wie du das da gesehen hast, aber...
Ja, das war eine Steigerung. Das war taktisch und das war von der Körperlichkeit noch schlimmer als gegen Wolfsburg eigentlich. Ich fand das, was man gegen Wolfsburg angefangen hat... Ja, hat man gegen Bayern eigentlich vollendet, was das anging. Also man war immer, ich habe das auch bei Twitter zwischendurch geschrieben, auch möglichst ruhig versucht zu schreiben. Man war immer mindestens 2 Schritte zu spät. Man war, wenn man am Mann war, völlig körperlos. Also es haben sich da einige Spieler hervorgetan mit Körperlosigkeit. Weiß nicht, ob man jetzt Namen nennen sollte. Ich lasse es jetzt einfach mal.
Ja.
Und offensiv fehlt mir einfach ein klares Konzept und das war gegen Wolfsburg halt auch so. Es fehlt mir, und das haben wir ja auch schon zusammen irgendwie in WhatsApp-Diskussionen oder wenn wir uns sehen, auch schon besprochen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Spieler auch auf Außen, egal ob auf Außen oder gerade in diesen Tempo-Gegenstoß-Situationen wirklich wissen, was sie tun sollen. Dann werden wilde Flanken geschlagen, die ein Kevin Volland einfach nicht verwerten kann, weil er nun mal nicht diese Art von Stürmer ist. Dann rücken Bailey und Brandt halt immer mal rein. Dann sagt Volland aber, man steht mir auf den Füßen, was auch stimmt, was man ja auch sieht, wenn man sich das mal anschaut. Genau. Und dann denke ich mir immer so, sehen nur wir das oder sehen die Spieler das selber nicht? Weil klar, wir können jetzt alle sagen, Heiko Herrlich ist schuld oder irgendwas, was Heiko Herrlich macht, ist nicht gut. Aber trotzdem, du sagst es ja auch richtig, vor 2 Jahren waren die Spieler auch schon zum größten Teil da. Und aus der Mannschaft heraus muss es ja dann auch kommen, weil sich hinter den Trainer zu verstecken und sagen, ja, wenn der jetzt auch wie Roger Schmidt dann geht, dann wird alles besser, so läuft der Hase nicht, finde ich.
Und sich dann auch noch von den Führung oder hinter den Führungsspielern zu verstecken, denn worauf kommt es denn hinaus? Wenn du schlecht spielst, katastrophal spielst, gehst du nach dem Spiel in die Mixzone und gibst ein Interview. Wer ist das? Das ist immer derselbe Kreis der Spieler, immer die Führungsspieler. Ja. Das sind die beiden Bender-Jungs, das ist Baumi, wenn er nicht verletzt ist, das ist Volland, Tah vielleicht noch, das war's. So. Und der ganze Rest versteckt sich immer schön davor. Ja. Wenn du wie vor 2 Jahren gegen Schalke, wo dann viele von Ultras und auch andere Fans mit richtig Wut im Bauch an den Spielerparkplatz gegangen sind, um die Jungs zur Rede zu stellen, wenn du dann schaust, wer steht dort in der ersten Reihe, genau meine genannten Spieler, genau diese Führungsspieler. Mhm. Es wird sich einfach von vielen Jungs zu sehr versteckt hinter den Führungsspielern. Im Zweifel baden die es aus, oder wenn es ganz schlimm kommt, dann badet es eben der Trainer aus, der dann weg ist. So. Und dann mache ich hier weiterhin meinen Gedönse, lass den Kopf nach dem 1:1 in München hängen. Hey, es steht 1:1 in München, den Punkt nimmst du immer noch mit. Ja. Im Voraus sagst du doch auch als Spieler, unentschieden da unten, nehme ich doch mit. Dann lässt du doch nicht nach dem 1:1, wo du dich natürlich nass machen lässt wie eine B-Jugendmannschaft von den Bayern, dann nimmst du doch nicht den Kopf runter. Das ist doch eine Mentalitätsfrage, eine Einstellungsfrage. Klar kannst du sagen, Heiko Herrlich vermittelt das vielleicht nicht so richtig. Natürlich kann man sagen, hey, der Junge, der war wirklich ein Stürmer auf Weltklasse-Niveau, der Heiko Herrlich, muss man ja auch sagen. Natürlich erzählt er mir seit 14 Monaten oder erzählt generell seit 14 Monaten, ja, wir machen die Chancen nicht, wir spielen es nicht aus, wir spielen es nicht aus. Hey, du warst Weltklasse-Stürmer, nimm dir die Stürmer, vermittelst den. Klar. Aber nur zu sagen, ja, der Herrlich, der muss raus, ja, und dann? Dann fangen alle an mit Hasenhüttl, dann fangen alle an mit was weiß ich welchem Trainer. Ist es das? Können wir jedes Jahr jetzt einfach sagen, ja gut, Trainer, tschüss? Ich weiß es nicht. Also ich bin wirklich einer, der sehr gerne sagt, hey, denk mal ein bisschen mehr an die Spieler. Wir beide hatten das in den Kantinen auch. In der letzten Saison hatten wir keine Kantine gemeinsam gemacht, aber vor 2 Jahren, da habe ich auch so oft gesagt, hey, ne, Spieler sind auch nur Menschen, bleib mal locker und wir kriegen das schon hin und die Jungs müssen noch gepusht werden. So, es sind jetzt keine 1,5 Jahre seit dem letzten Abstiegskampf. Ich habe da keine Lust drauf, dass es wieder darunter geht. Ne?
Ich habe halt ja dieses böse Gefühl, dass sich nicht nur statistisch einiges von vor 2 Jahren wiederholt, sondern auch innerhalb der Mannschaft. Also ich habe das gegen Bayern versucht zu beobachten, habe es ja im Fernsehen gesehen, war nicht im Stadion. Und versucht auch die Kommunikation unter den Spielern zu beobachten und die ist ganz miserabel auf dem Feld. Man hat nicht das Gefühl, dass sich da ein Spieler mal einen Spieler zur Brust nimmt. Klar, Lars macht das hin und wieder, Sven macht das hin und wieder, aber ich glaube, dass auch die langsam auf dem Zahnfleisch gehen, was dieses Aufrütteln angeht, weil die einfach auch das Gefühl haben, nicht gehört zu werden. Also sind halt Spieler, die sind einfach taub auf den Ohren für diese Aufmunterung, diese Motivation. Und daraus entstehen halt auch diese individuellen Fehler, die dann Jonathan Tah macht, da die Kommunikation mit Radetzky gar nicht so funktionieren kann. Deswegen sehen die doof aus bei dem Tor von Robben. Und irgendwie dieser Team-Spirit, den man gerade gegen Ende der oder nach der Schmidt-Ära sozusagen hatte, oder auch letztes Jahr, irgendwie hat es da ja funktioniert im Team.
Genau.
Das ist irgendwie gebrochen. Und ich weiß nicht, ob es diese Grüppchen sind und auch dieses Foul von Karim Bellarabi. Es ist so symptomatisch für das, was es ist. Nämlich, es kommt ein Spieler rein, von dem man nicht gerade das Gefühl hat, dass er Bock hat, gerade Fußball zu spielen für Bayern 04. Ohne das wirklich ihm ankreiden zu wollen, weil ich nehme einfach mal an, jeder, der unter Vertrag steht, hat auch Lust zu spielen für Bayern 04 Leverkusen. Aber er kommt rein, er macht dieses Foul. Man muss, und das finde ich zu seiner Verteidigung, sagen, dass in jedem Spiel zwischen Bayern und Bayer er und Rafinha bei jedem Spiel aneinander geraten sind. Bei jedem Spiel.
Das stimmt.
Die beiden haben immer, bei jeder Rudelbildung waren die beiden die Auslöser. Und ich glaube, dass da mehr gewesen ist als nur dieses Foul. Ich glaube, da hat sich einiges über die Jahre aufgeladen bei den beiden. Ja, ich glaube, es war Absicht. 100%ig Absicht von Karim Bellarabi. Ich würde nicht sagen, dass es, so wie Uli Hoeneß das gesagt hat, geisteskrank ist, sondern es war ein Ergebnis dessen, was die letzten Jahre zwischen Leverkusen und Bayern passiert. Und das sollten viele mal im Hinterkopf behalten. Schaut euch die Spieler an. Die beiden sind immer aneinander geraten. Es gab immer Provokationen von beiden Seiten. Und ich glaube, jetzt ist Bellarabi, da kommt nicht dann auch die Lustlosigkeit bei ihm oder vielleicht Perspektivlosigkeit dazu, Frust. Und dann, ich weiß, du hast es dir wahrscheinlich nochmal angeguckt danach, diese Körperhaltung, wie er rausgegangen ist.
Also ich war ja in München und die Körperhaltung, wie er rausgegangen ist, war das eine, was mich ein bisschen dann geärgert hatte, was ich super sehen konnte, auch wenn ich kein Fernglas da im dritten Rang hatte, der kriegt einen Klaps am Hintern vom Trainer. Und da war so der Moment, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht dein Ernst sein. Also der braucht ihm keiner ins Gesicht hauen, aber der darf ihm doch nicht am Hintern hauen, sondern dann auch geht schon weiter. Als Trainer, da musst du auch ein anderes Bild haben. Ne?
Ja.
Du sagst es aber ganz richtig. Das meinte ich auch mit Köpfe hängen lassen. Nach dem 1:1 lässt die ganze Mannschaft den Kopf hängen. Außer zwei, drei Spieler, die nochmal versucht, irgendwie aufzurücken. Radetzky ist, glaube ich, zum Vorlag gelaufen nach einem Tor und wollte ihn so schütteln oder was. Wollte ihn so wach machen, so in der Art, hey, bleib mal oben, bleib mal da mit dem Kopf, bleib mal auf Spannung. Wenn du dann sowieso Einstellung und Spannung derzeit so vermissen lässt, auch, klar, so ein Bellarabi ist da das Paradebeispiel dafür. Seit 3 Jahren kriegt der Junge kaum noch ein Bein auf die Erde bei uns. Das ist einfach so.
Ja.
Und wenn du dann mit so einer Einstellung da ins Spiel gehst und dann siehst du den Rafinha und denkst dir so, Freund, jetzt bist du fällig.
Ja.
Klar hat Uli Hoeneß recht, das ist ein Wahnsinnsfall gewesen und die regen sich zu Recht auf und auch die 4 Spiele Sperre sind wirklich, wirklich vollkommen gerechtfertigt. Uli Hoeneß hat nur immer das Problem, der wird immer persönlich beleidigt, wenn es nicht gerade seine Spieler sind.
Weil er hat Thiago vergessen gegen Kießling im DFB-Pokal.
Ja, war der da noch im Knast? Oder?
Ja, ist ja egal, er hat es ja trotzdem
gesehen. Ich habe das nicht gesehen dort. Brauchen wir nicht drüber reden. Wie gesagt, Uli Hoeneß hat recht, indem er sich aufregt, weil es eben auch ein wirklich total dämliches Verletzung in Kauf nehmendes Foul ist. 4 Spiele ist er gut bedient mit, ist voll okay. Aber es ist eben ein Spiegelbild, offensichtlich ein Spiegelbild der Einstellung vom Großteil der Mannschaften. Das macht einem schon Sorge, klar.
Und wenn man ehrlich ist, wie soll man das jetzt sagen? Auch das Ende der letzten Saison hat das schon angedeutet, was passiert. Es hat sich irgendwann, glaube ich, auch totgelaufen. Ich weiß nicht, ob es totgelaufen das richtige Wort ist, aber bei uns wiederholen sich sehr viele Sachen. Habe ich so das Gefühl über die Jahre. Also es fängt immer an, sehr euphorisch schon fast und man ist überrascht und dann läuft das gut und dann hat man Ziele und dann gibt es ein Spiel oder 2 Spiele so, letztes Jahr war das so ein bisschen dieses Spiel in Köln, als Alario diesen Ellenbogenstoß macht, so, da hatte ich so zum ersten Mal das Gefühl, bröckelt das jetzt wieder, fängt das schon an, hat sich nochmal gefangen, man hätte wesentlich mehr aus der Saison rausholen können, als man rausgeholt hat, so ehrlich muss man sein und das hat man auch wieder nicht aufgearbeitet, bleib ich bei. Und dann geht man in die jetzige Saison, auch da wieder hohe Ideen. Es gibt wieder den einen oder anderen Trainer, der uns zum Meistertitel hebt, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Aber auch wir wollen dann in die Champions League und das will ich wirklich. Ich will wirklich wieder in die Champions League. Ich will nicht Europa League, ich will nicht sonntags spielen. So. Oder montags, noch schlimmer. Und dann bröckelt das immer mehr und dann bricht es komplett. Und dann hast du in der Mannschaft halt diese einzelnen Grüppchen, wie sie dann immer so sind, dann sind die beiden Benders und Volland zusammen und dann die wollen vorangehen, die stehen zum Verein, dann hast du halt so Spieler wie Bellarabi, Dragovic, Hendricks, als er noch da war, Bailey, die halt größenwahnsinnig sind, dann hast du Brandt und Havertz, die beide ebenfalls mal ein bisschen geerdeter, finde ich, an die Sache gehen sollten, auch für sich selbst, für sich ganz persönlich, für die Entwicklung. Dann hast du so eine Situation wie jetzt und dann musst du aber trotzdem fragen, brauchst du einen Trainer, der das lösen kann, der das zusammenführen kann? Und ist Heiko Herrlich dann der Trainer, der das noch schaffen kann? Oder braucht es dann tatsächlich wieder diese Veränderung? Dann hast du gerade Hasenhüttl gesagt. Kann der das?
Will der das? Ne? Also alle erzählen mir jetzt im Internet, schreiben jetzt 1000 Leute 5000 Trainernamen. So, hat sich mal irgendeiner überlegt, ob man sich das antun möchte, bei einem allmächtigen Rudi Völler und bei einem noch allmächtigeren Werner Wenning, der darum feilscht, jeden Cent aus dem Spieler als Profit rauszubringen. Wie viel haben wir bezahlt für den Spieler? 7? Oh, verkaufen wir für 35, ist super. So. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob deine ganzen Namen, die du jetzt gerade genannt hast, ob das so hinkommt. Ich wage das beim einen oder anderen Spieler auch zu bezweifeln, was du ihm in Anführungsstrichen unterstellst. Mhm. Ich glaube, dass du aber noch eine andere Spielergruppe vergisst. Klar hast du einmal die Jungs, die wahrscheinlich in was auch ich für Sphären schweben und den Kopf und die Nase ganz oben haben, weil sie denken, jetzt habe ich es geschafft. Diese Jungs sollten sich aber mal fragen, wenn du es geschafft hast. Warum musstest du dann hier verlängern?
Ja.
Oder warum bist du nicht verkauft worden für eine Summe X, die in deinem Vertrag steht? Ja. Und dann hast du noch die Gruppe Spieler, die jetzt vielleicht neu gekommen sind, zurückgekommen sind oder ja, auch schon länger da sind, die aber einfach, und das werden sie dann selber merken, sich eingestehen, und das verursacht in einem Spieler auch eine Frustration, die auch einfach das Format nicht haben. So ehrlich müssen wir auch mal sein. Wir reden von der Champions League, beziehungsweise der Verein redet von der Champions League. Man will in die Champions League. Da musst du aber auch die Spieler holen, das Material holen oder zumindest den Kader so breit aufstellen, dass er für 3 Wettbewerbe reicht. Und da sind wir ja auch schon. Du hast ja jetzt, wie viele Spieler haben wir jetzt noch einsatzfähig? 15?
Na, ist wenig.
16? Ist wenig. Ich weiß es nicht.
Vor allem bricht uns halt ja? immer
also, wieder... Also Feldspieler. Du hast jetzt ja wahrscheinlich nur noch 4 oder 3 Feldspieler auf der Bank, auf der Ersatzbank sitzen. Du hast die Breite nicht, weil Verletzungen kommen und Spieler ausfallen. Das ist ein ganz, ganz großes Gemisch in dieser Mannschaft. Klar, eine Grüppchenbildung hast du immer. In jeder Mannschaft dieser Erde gibt es Grüppchenbildung. Die Frage ist nur, warum hat das mit den Grüppchen phasenweise letzte Saison so gut geklappt und jeder aus jeder Fraktion dieser Mannschaft sich in die Presse gestellt und gesagt, der Zusammenhalt, der macht uns aus, super, klasse. Hast dann aber wieder das von dir angesprochene Phänomen, entweder du spielst eine Rückrunde, die okay ist, aber nicht mehr an die Hinrunde kommt, oder du spielst eine Katastrophen-Hinrunde und rettest in der Rückrunde gerade noch irgendwie so Europa. Aber du hast nie eine Saison, wo du mal konstant durchspielst. Es muss ja auch nicht konstant auf Platz 2 sein. Nein. Aber du hast nie eine Saison, wo du konstant durchspielst und sagen kannst, okay, dafür hat's gereicht und dafür nicht. Mannschaft hat alles gegeben, fertig. Das hast du nicht. Und das ist das große Problem.
Dann machen wir jetzt mal eine kurze Pause und sprechen dann über das Problem, nämlich die Kaderzusammenstellung. Und das, wer dafür verantwortlich ist. Und über Verantwortlichkeiten werden wir sprechen müssen. Hier in der Werkskantine Wasserturm auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Willkommen zurück in der Werkskantine am Wasserturm, euer Talk rund um Bayer Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Ja, wir haben es gerade angefangen anzusprechen eigentlich. Das Kaderformat für drei Wettbewerbe, DFB-Pokal. Gut, das ist halt immer so, wo ich sage, man ist eigentlich bei einer Zweifachbelastung, weil der DFB-Pokal, das sind halt diese 4, 5, 6 Spiele, die man hat in der Saison. Das zählt für mich nur bedingt, aber es ist natürlich ein Wettbewerb und es ist eine Belastung. Muss man die Kaderzusammenstellung kritisieren?
Ja, eindeutig. Also Zusammenstellung ist das eine, viel Talent, tralala, aber mir geht es vor allem auch um die Breite. Mhm. Jetzt kommt der Arangis mal wieder völlig, keine Ahnung, kaputt, verletzt, wieder von irgendeinem unwichtigen Länderspiel in Chile. Ich glaube, Herrlich hat das jetzt auf der Pressekonferenz vor München gesagt, der hat eine Halbzeit gespielt, da musste er wegen seines Knies wieder raus. So, weg. Baumi verletzt, weg. Retzos weg. Wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben jetzt noch 15 Feldspieler vielleicht ja übrig für München. Für Rasgrad und für Mainz. Lars Bender mit der Wade da. Ich glaube, Wadenquetschung jetzt. Das ist auch noch nicht sicher, ob der zurückkommt. Und ja, klar. Einerseits kannst du sagen, die Breite. Andererseits müssen wir trotzdem sagen, auch die Qualität. Ne? Wo sind die Spieler, die du brauchst für die Champions League? Wo ist Erfahrung? Junge Spieler mit viel Talent, immer schön und gut, alles klasse. Wenn diese aber nicht zünden oder wenn diese dann abheben oder beides, also man kann ja auch abheben und nicht zünden, weiß der ein oder andere ja gerade auch bei uns, dann hast du ein Problem. Und da sind wir jetzt schon. Das muss man einfach so sagen. Auch wenn es erst 3 Spiele waren.
Ja, da sind wir nicht nur seit heute. Also das hat uns ja schon in den letzten 1, 2 Jahren einiges in Anführungsstrichen gekostet. Ja, und da müssen wir darüber sprechen, wer dafür verantwortlich ist, den Kader so zusammenzustellen und so zu präsentieren, wie er nun mal da steht. Das ist eben nicht der Trainer. Und da möchte ich gerne über 2 Personen sprechen im Verein, wovon mir einer ein richtiges Dorn im Auge ist. Da bin ich ganz offen und ehrlich. Eines ist Rudi Völler und der andere ist Jonas Bolt. Die dafür sorgen, diese Spieler hier zu haben, wie wir sie haben, ein Kaderkonstrukt zu schaffen, das, sagen wir mal, interessant ist. Also wenn wir mal auf den Kader schauen, wer für die Verteidigung gekommen ist, da ist einmal Dragovic zurückgekommen, aus Gründen, die eigentlich nur daraus bestehen, dass kein anderer Verein ihn abnehmen wollte. Und Mitchell Weiser ist gekommen, einer der für mich überbewertetsten Spieler, die es in Deutschland so gab. Man wollte ihn schon öfter haben, ja, das ist alles richtig so. Ich glaube aber, dass sehr viel davon sehr viel Patrick Weiser gemacht hat, der ja nun mal im Verein auch angestellt ist, dass Mitchell jetzt endlich bei uns spielt. Ich kann mich noch erinnern, vor 2-3 Jahren war er schon mal im Gespräch, da haben sie um mich rum gesagt, ah, den scheiß Kölner wollen wir nicht. Ich sag's nur mal so, ne? Ich werf das mal in den Raum. Ja, dann haben wir im Mittelfeld, wie gesagt, die Dauerverletzten eigentlich, Arangis und Baumgartlinger jetzt. Lars Bender, ja, dem man das Herz nicht absagen kann, aber der körperlich einfach mit seinen 29 Jahren eigentlich aufgebraucht ist, der immer wieder verletzt ist.
Ja? Wobei stoppt für eine Wadenquetschung, wenn du da umgetreten wirst.
Da kann er nichts, aber trotzdem ist es ja so, dass er seine Pausen braucht. So, er hat das Herz, er will immer, das ist so, aber es funktioniert halt nicht immer. Ne? Und dann ist es gerade auf so einer Position super schwierig für ihn. Ich liebe Lars Bender, ne? Versteht das nicht falsch. Ne? Also das ist für mich eine Person, die außer Acht steht. Dominic Kohr, hat das Herz, aber nicht die Qualität, eine ganze Saison auf der 6 so zu spielen. Das ist halt leider auch so. Kai Havertz, ja, großes Talent, Fritz-Walter-Medaille in Gold. Aber auch er ist überspielt eigentlich, muss man ja sagen. Also ihm müsste ich mal, und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, mal eine Pause bekommen, vielleicht auch mal gar nicht im Kader sein, aber das ist einfach nicht möglich bei der nicht vorhandenen Kaderdichte. Dann unsere beiden Außen, Brandt und Bailey, auf die man sehr viel setzt, die auch beide verlängert haben, dem man wahrscheinlich auch die Ausstiegsklausel irgendwie rausgekauft hat. Wo man bei Leon Bailey auch fairerweise sagen muss, dass er in der Rückrunde letztes Jahr nicht an die Hinrunde rangekommen ist und Julian Brandt defensiv einfach fast nicht existent ist leider. Auch da ist das körperlose Spiel. Paulinho wurde geholt, großes Talent. Dafür ist Jonas Bolt ja tatsächlich gut, also Talente zu erkennen und auch zu holen. Muss man abwarten. Dem würde ich jetzt die Zeit gerne geben wollen. Bellarabi, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ist ein Spieler, der wirklich nicht so richtig mehr zum Zuge kommt. Kevin Volland ist für mich vorne im Sturm verloren. Ja, und dann ist halt die Frage, wen soll man im Mittelsturm stellen? Lucas Alario oder Isaac Kiese-Tillin? Kiese-Tillin, der für mich mal eine Chance verdient hätte in München. Also ich hätte ihn wahrscheinlich in München von Anfang an spielen lassen, einfach um einen großen Stürmer vorne drin zu haben. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Hat Heiko Herrlich nicht gemacht, okay. Aber die Breite vorne würde ich dann schon mal nutzen wollen. Ja, und dann ist es halt so, ne? Lukas Radetzky natürlich im Tor, kam von Eintracht Frankfurt, muss mit Bernd Leno natürlich jemanden ersetzen, der essentiell für diesen Kader war und für das Spiel von hinten raus, der auch Sicherheit gegeben hat. Da muss er auch erstmal reinwachsen. Es ist eine andere Sache, als bei Frankfurt zu spielen. Ja, und Rudi Völler hat eigentlich, und das möchte ich jetzt mal ganz offen und ehrlich nochmal wiederholen, er hat die Fans belogen, als er beim Fanclub-Meeting sagte, wenn Henrichs geht, kommt noch ein Spieler. Dieser Spieler ist bis heute nicht da.
Also Verantwortliche in Vereinen retten sich ja immer dann gerne mit diesen Aussagen, ja, du musst aber auch gucken, was der Markt hergibt und der Spieler, den wir wollten, der hat da nicht geklappt und dann verpflichten wir lieber keinen, weil keiner passt. Hey, der Benny Henrichs will seit keine Ahnung wie lange weg. Seitdem Roger Schmidt weg ist, will Benny Henrichs eigentlich auch weg, weil er hier eben keinen Fuß mehr auf die Erde bekommt und weil er auch so selbstkritisch war und gesagt hat, okay, es reicht einfach derzeit nicht für mich, bei Bayer Leverkusen zu spielen und wenn ich nicht wechsle, mache ich keinen Schritt nach oben, sondern eher nach unten. Das war beim Bernd Leno jetzt dasselbe Prinzip. Ja. Wenn Bernd Leno nochmal irgendwann in die Weltklasse der Torhüter aufsteigen will, muss er das woanders machen, weil bei uns wird er nicht mehr besser, sondern nur schlechter. Und da muss ich so einen Rudi Völler schon fragen. Wendell hat jetzt zweimal mit Superpässen 2 Tore eingeleitet. Aber hinten. So, das musst du sehen. Und das ist ja alles hausgemacht. Das ist ja nicht alles jetzt, ach, Verletzungen überkommen uns und ach, der eine ist jetzt außer Form. Wir reden da von Spielern, die das seit Monaten oder Jahren nicht bringen. Und wenn du dann dich hinstellst vor einem Fanclub-Meeting, was ja ein offizielles Ding ist und dazu genutzt werden soll, ja auch Völler, Herrlich, Bender, Lars war da, Fragen zu stellen. Und zu sagen, hey, jetzt mach doch mal was. Ne? Dann darfst du so eine Aussage nicht tätigen, die dir jetzt dann um die Ohren fliegt. Klar, du sagst jetzt, er hat die Fans belogen. Aber du warst ja dabei. Das war ein Doppelpass-Auftritt von Rudi Völler. Ja. Rudi Völler redet drumherum. Ich hätte mir auch einen Doppelpass angucken können. Und dann wäre es dasselbe gewesen. So, wenn du ihm dann noch mit Komfortzone gekommen wärst, dann wäre der da genau in den Hals gesprungen, wie auch im Doppelpass. So, weil es immer dieses drumrum eiern ist, immer noch mal irgendwas raushauen. Und wenn dann einer mit Komfortzone kommt und mit, hey, ihr habt es ja ganz schön leichter in der Mannschaft als junge Spieler, ja, dann ist natürlich wieder Holland in Not und dann wird wieder abgelenkt. Von irgendwelchen Problemen wird dann wieder abgelenkt durch so Sachen. Genauso wie letztes Jahr, du hast es vorhin schon mal angesprochen kurz, war mir bei dem Punkt, in der letzten Rückrunde haben wir es ganz schön verkackt, die Champions League. Ja. Wir haben die Champions League richtig naiv in den Sand gesetzt. Das Einzige, was darüber hinweggetäuscht hat und was auch die Nebelkerzen, die dann auch der Verein dankbar angenommen hat, die Nebelkerze des Jahrhunderts war Kies. Der Abschied von Kies. Ja, am letzten Spieltag hat keiner mehr gesagt, ach scheiße, das hat jetzt nicht gereicht. Warum wart ihr wieder naiv und blöd und habt das auch in diesen Spielen zuletzt dann so verkackt? Alle haben nur gesagt, hey Kies, dankeschön. Zu Recht, keine Frage. Ne? Kies hat alles gekriegt, was er verdient hat am Abschied. Nur es war eben eine willkommene Nebelkerze für den Verein zu sagen, war da alles in Ordnung, wir spielen international wieder nach einem Jahr Pause, was wollt ihr? Das ist das Problem.
Ja, und wenn wir auf die Trainerbank schauen, muss man auch sagen, Rudi Völler hat schon einen oder anderen Trainer überlebt. In Fußballgott heißt es Spieler, Trainer, Manager, sie kommen und sie gehen. Wann geht Rudi Völler endlich?
Gar nicht. Also ihn jetzt zum Geschäftsführer Sport zu ernennen und Jonas Bolt dann auf den Sportdirektor nachzuziehen, das war der Kniff von Werner Wenning und Co., um ihn da einfach einzuzementieren, sage ich mal. Und bei Werner Wenning sind wir dann beim Namen, der ist vielleicht dem einen oder anderen Fan gar nicht so geläufig. Werner Wenning, lange, lange Jahre lang Chef des Bayer-Konzerns, der Bayer AG, mittlerweile Vorsitzender des Gesellschafterausschusses von Bayern 04. Der setzt sich aus einem Vertreter des TSV zusammen, mehreren Menschen aus der Bayer AG, die da Ahnung haben, der Justiziar von Bayern 04, der übrigens auch der Ansprechpartner ist bei Stadionverboten in der Stadionverbotskommission, was man vielleicht bei einer anderen Folge mal mit der Kurvenhilfe Leverkusen aufgreifen könnte. Das wäre so ein Thema, was auch mal interessant wäre für den einen oder anderen. Ja. In diesem Gesellschafterausschuss werden ja die Weichen gestellt. Und dieser Gesellschafterausschuss berichtet direkt an die AG, ist direkt dem Vorstand der AG unterstellt. Und Werner Wenning zieht dort weiterhin die Fäden seines Vereins. Klar liegt dem Mann der Bayer am Herzen, hat auch in der Kalmund-Zeit immer viel getan dafür. Aber auch da und auch bei Völler sage ich, wenn da mal frischer Wind käme, täte das uns allen richtig gut.
Ja, klar. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen drüber. Und ich bin da ganz bei dir, Rudi Völler auf den Geschäftsführer Sportposten zu heben und diesen Posten eigentlich neu zu erschaffen bei uns. Weil vorher gab es den ja gar nicht. Da war ja Michael Schade quasi Geschäftsführer oder Wolfgang Holzhäuser. Jetzt haben wir ja einen Geschäftsführer quasi Finanzen, das ist ja der Caro, der Druck macht. Und das ist ja wiederum einer, der kam von außerhalb, der kam von der Bertelsmann SE. Und der hat auch schon offen gesagt, was er will. Und wird sich dagegen nicht durchsetzen können, was im Verein passiert ansonsten oder mit der Konzernspitze oder was heißt Spitze, aber mit dem, was aus dem Konzern in diesem Gesellschafterausschuss, sowas wie der Aufsichtsrat, wenn ihr einen Vergleich haben wollt, funktioniert. Ja, bin da ganz bei dir, Werner Wenning und Rudi Völler. Ich weiß nicht, woher diese Narrentreue, diese Nibelungentreue zu Rudi Völler eigentlich kommt. Kannst du mir das mal erklären? Ich finde, Rudi Völler ist halt, er hat ein oder anderthalb Jahre für Bayer gespielt. Ja, mit dem sind wir nicht abgestiegen. Ja, das Tor hat Markus Münch gemacht. Aber ist es, woher kommt dieser Kult? Woher kommt auch dieses überhaupt nicht angreifen wollen? Ich erinnere mich an das Fanclub-Meeting vor anderthalb Jahren, als Roger Schmidt entlassen worden ist, in der VIP-Loge in der Bayer Arena. Da sollte es um die sportlichen Belange gehen, da saßen Schade, Völler und Spring stand irgendwo daneben. Es ging eigentlich nur um Paris, es ging nur um die, wie soll man das sagen, um das, was schiefgelaufen ist zwischen Schade und den Fans. So, dann kam ich, hab mir Rudi Völler wieder ins Boot geholt, um mal nachzufragen, wie das sein kann, dass Ansprüche ständig nach hinten verschoben werden, ein Trainer nach dem nächsten kommt, aber er selber keine Verantwortung dafür übernehmen will. Da hat er mich dann auch runtergewartet und dem Motto, ja, bist du nicht froh, dass wir Champions League spielen? Ich? Ja, es ist schön, Champions League zu spielen, Freunde der Sonne. Es ist toll, Champions League zu spielen, diese tolle Hymne zu hören. Kriege ich ja immer noch Gänsehaut, obwohl unsere Soundanlage in der Bayer Arena so scheiße ist, dass die Hymne einfach nicht überkommt. So, das ist mal ein Thema. Oh, jetzt fange ich an zu ranten, jetzt geht's los. Aber das ist halt mein Ventil.
Hey, Polemik und Aufregen ist meine Aufgabe.
Ja. Okay, aber jetzt mache ich einmal kurz. Okay. Aber ich will Titel gewinnen. Ich will einen weiteren DFB-Pokal mal in die Vitrine stellen können oder eine Europa League oder eine Meisterschale. Aber sagen zu können, hey, wir spielen noch Champions League, das ist doch toll. Ja, wir spielen Champions League bis zum Achtelfinale. Dann sagen wir, Barcelona kommt, wir haben einen attraktiven Gegner, wir kriegen die Bude voll, wir hätten 600.000 Tickets verkaufen können. Davon werden übrigens von den 28.000 Tickets, die verkauft werden, gefühlt 24.000 an Auswärtsfans verkauft. Ja. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, ihr könnt doch froh sein, Champions League zu spielen. Dann sagt er, wir müssen von unserem hohen Ross runterkommen. Aber das ist Anspruch, Freunde. Das ist Anspruch. Es wird einfach keine Gier vermittelt. Rudi Völler vermittelt für mich keine Gier. Auch wenn die Leute das sagen. Ja, der will und der macht. Und der macht nur das Maul auf, wenn es gerade nicht läuft. Und dann meistens gegen Leute von außerhalb. Ich meine, jetzt aktuell will er ja versuchen, so ein bisschen die Mannschaft in die Pflicht zu nehmen. Aber das ist halt auch nur mit angezogener Handbremse. Da muss er mal sagen, wenn ich spurt, der wird einfach mal auf die Tribüne gesetzt für einen Monat. Einfach mal völlig außerhalb der Norm mal handeln. Nee. Die Norm wird eingehalten, am Ende muss der Trainer gehen und Rudi Völler bleibt da. Jetzt erklär mir mal den Kult. Warum kriegt man dieses Denkmal nicht umgestoßen?
Also natürlich hat der Rudi Völler den Verein im Herzen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Nach, ich glaube, das sind jetzt dann 22 Jahren mit ganz kurzen Unterbrechungen wie, wie
Rom, DFB. Bundestrainer.
Rom, ja, der tolle Ausflug nach Italien nochmal. Klar, dieser Mann lebt und atmet den Bayer und dem liegt das auch am Herzen. Ich glaube trotzdem, er hat sich gerettet vor anderthalb Jahren, wo Korkut dann kam und es nochmal gut ging. Letzte Saison herrlich hat dann geklappt, da hat er sich mit gerettet. Wenn letzte Saison herrlich schief gegangen wäre, schon in der Hinrunde, wäre, glaube ich, Völler auch dann weg gewesen. Ich glaube nicht, dass er noch so einzementiert ist, weil eben die Ergebnisse ja nicht mehr stimmen. Das Ergebnis, hey, wir spielen ja Champions League, das ist in Ordnung für uns. Das konnte er dir da vor zwei Saisons mal an den Kopf werfen. Das war ja mal in Ordnung. Hat er sich auch noch mal rausgerettet. Was man davon hält, ist was ganz anderes. Oder was du darüber denkst, ist klar. Nach außen hin ist der Bayer, glaube ich, auch einfach froh, diese Kampfsau zu haben. Ja, Kalli hat immer gesagt, er setzt den Stahlhelm auf und fort. So, der stellt sich in die Presse, poltert, der setzt sich in den Doppelpass, erzählt er einem vom Pferd. Da müssen das andere nicht tun. Ich glaube auch, dass auch Michael Schade, der war da froh drum.
Ja, gut, klar.
Und dass man ihn jetzt aber zum Sportdirektor befördert hat, vom Sportdirektor zum Geschäftsführer Sport befördert hat, für ihn eine neue Stelle geschaffen hat. Klar ist das einerseits vielleicht Nibelungentreue einzementieren, andererseits Jonas Bold auf den Sportdirektorposten zu hieven, wo nun mal die Schaltzentrale ist beim Bayer. Da kannst du noch so viele Geschäftsführer und Direktoren nennen. Sportdirektor ist die Schaltzentrale. Trotzdem Eingeständnis auch vom Verein gewesen, hey Rudi, lass ihn jetzt mal ran. Jetzt ist mal gut nach all den Jahren. War schön, danke. Also für mich ist das ein zweischneidiges Schwert. Einerseits los wirst du ihn nicht, in Anführungsstrichen. Andererseits hat man ihn indirekt jetzt den Lebenslauf gerettet, indem man gesagt hat, komm, er ist Geschäftsführer Sport. Fertig. Da müssen wir dich nicht irgendwo anders hinschieben oder nach Hause schicken oder so. Dann machst du jetzt noch 2-3 Jahre dein Geschäftsführer Sport und alles gut. Das ist so mein Glauben, den ich habe. Klar, Jonas Bold ist bekannt dafür, Talente zu finden, ist jetzt aber halt in der Verantwortung, muss man auch sagen. Du hast Rudi Völler als obersten Geschäftsführer Sport, aber du hast als Sportdirektor in der Schaltzentrale, wo es jetzt um alles geht, hast du Jonas Bold sitzen. Und hört mir immer auf mit, ja, er hat Vidal entdeckt. Ja, schön, das ist x Jahre her und Scouting hat auch immer einen großen Anteil. Die Scouting-Abteilung hat Spieler nach Leverkusen geholt, die jetzt heute hier Stammspieler sind, die zwar auch nicht so zurzeit in einer guten Form sind, die hätte einen Jonas Bolt niemals geholt. Ich sage nur Jonathan Tah. Ohne das Scouting wäre Jonathan Tah niemals an Leverkusen gekommen. Weil ein Bolt gesagt hat, nee, brauche ich nicht. Also lass uns A, über Völler reden, aber lass uns dann B, wenn wir jetzt darüber reden, wer ist für den Kader verantwortlich derzeit, warum läuft es nicht, wo ist die Kaderbreite, lass uns bitte auch bei Jonas Bolt mal fragen, hey, ne, da muss auch was kommen.
Ja, er ist sehr ruhig, ne? Von dem hörst du eigentlich nichts mehr.
Genau. Er ist sehr ruhig. Er kann da jetzt schalten und walten.
Ja.
Rudi macht weiterhin den Erklärbären überall und dann war's das, ja.
Ja, also muss man, ja, also, ich meine, im Endeffekt, damit können wir dann gleich das ganze Ding auch rund machen. ist Heiko Herrlich die ärmste Sau, weil wir alle wissen, wohin es hinläuft. Also wir werden gleich noch kurz mal über den UEFA Cup, ich nenne den UEFA Cup, sprechen.
Ah, oldschool, ja. Schön, Tradition.
Über den UEFA Cup sprechen, über das, was Donnerstag ansteht, aber auch, was Sonntag kommt. Da kommt Mainz 05 in die Bayer Arena. Ich habe es geschrieben, also für meine Begriffe hat Herrlich die Mannschaft verloren. Erstens, weil er auch seine Körpersprache Ratlosigkeit gezeigt hat und die Mannschaft meines Erachtens nicht auf ihn hört und er auch dabei ist, Führungsspieler zu verlieren, aus mehreren Gründen. Zweitens, wenn jetzt Rasgrad, und Leute sollen mir nicht sagen, Rasgrad ist egal, wenn der UEFA Cup einem egal ist, dann sollte man einfach sagen, wir treten gar nicht an und geben dem anderen die Möglichkeit zu spielen. So. Ich will im UEFA Cup auch weiterkommen. Wenn wir anfangen zu spielen, will ich weiterkommen. Und das ist ein anderer Wettbewerb. Das ist ähnlich wie auf Schalke, die auch die Champions League heute am Beginn. Für die ist es auch ein anderer Wettbewerb. Und da kannst du dir auch Selbstbewusstsein für die Bundesliga holen. Sollte es aber Donnerstag in die Hose gehen in Bulgarien und sollte am Sonntag nicht gewonnen werden, dann muss Heiko Herrlich gehen. Muss gehen.
Das wird dann so sein. Ja, das ist dann das Geschäft, wie man so gerne sagt. Das sind die Mechanismen. Wobei ich ein bisschen aus der Mannschaft höre und aus dem Umfeld derzeit höre, vergesst mir mal den Trainer. Die Probleme, die wir in der Mannschaft intern haben, sind viel schlimmer als die taktische Grundordnung oder Aufstellung von Heiko Herrlich. Mit anderen Worten, da kannst du jeden Trainer mit jedem Konzept oder jeder Gangart hinsetzen. Das bringt derzeit nichts. Lass uns mal unsere Probleme intern lösen. Aber klar, wir reden zwar jetzt gleich noch über die Euroleague, wäre vielleicht jetzt auch eine schöne Überleitung. Die Euroleague kann uns richtig rehabilitieren und auch der Mannschaft richtig Selbstvertrauen für den grauen Alltag in Anführungsstrichen geben. Und das muss die Mannschaft lernen. Die Mannschaft muss das jetzt als Highlight sehen, auch wenn es nur die Europa League ist und eben nicht Champions League gegen FC Barcelona. Das muss jetzt die Ablenkung sein, das müssen die Highlights sein. Da müssen die gierig sein.
Ja, dann werden wir doch gleich mal über die Europa League sprechen, machen eine ganz, ganz kurze Pause und dann mal sehen, was am Donnerstag in Rasgrad so los ist. Wir werden darüber sprechen in der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch zurück in die Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren und Wuppi. Mit dem, was aktuell so für uns ansteht. Am Donnerstag beginnt für Bayern 04 die Europa League. Unsere Gruppe, sag ich mal, Rasgrad, Zürich, Larnaca, so rein vom Gruppenlayout, ist es sehr dankbar und ich ganz persönlich mit meinem Anspruch, den ich habe, sage, alles außer Gruppensieg akzeptiere ich nicht. Ja, aber weiterkommen ist natürlich schön. Das ist so. Das ist dann Bayer Leverkusen. Weiterkommen ist schön. Aber Gruppensieg, ja, das, aber ich finde schon, dass man es eigentlich schaffen sollte mit der Qualität, die wir haben.
Mit der Qualität muss es schaffen. Klar reden wir von Rasgrad. Ich glaube, die haben 7 Brasilianer im Kader oder so.
Ja.
Also das ist jetzt nicht das Fall, ob so jetzt jeder sagt, ja, fahr jetzt mal hin, da hauen wir die weg. Dann hast du ein enges Stadion, dann hast du laute Fans, dann schwingt das Momentum und dann denkt sich der ein oder andere Spieler auf dem Platz auch, ui, was ist denn jetzt hier los? Ne? Jetzt wird es aber ein bisschen ungemütlich. Es kann dann auch schon wieder zu dieser Charakterfrage werden, die wir uns ja eben schon mal gestellt haben zum Beginn. In der Mannschaft, dass der ein oder andere dann auch wieder gefordert ist, hey, den Kopf oben halten. Andererseits kann es natürlich auch so laufen, dass du es wirklich als komplett sich selbst finden nimmst im Team und denkst, komm, jetzt hauen wir die hier weg oder wir holen den Punkt auswärts, weil ich bin da deiner Meinung, du musst Gruppensieger werden. Ja. Und Rasgrad ist der Gegner in dieser Gruppe. Dann holst du auswärts einen Punkt, gewinnst zu Hause gegen die und dann ist es gut. Normalerweise, wenn es normal läuft in der Saison. Aber klar, die musst du schlagen. Brauchen wir nicht drüber reden.
Ja. Ja, und ansonsten Zürich, Larnaca, das sind dann Gegner, du musst dich einfach beweisen. Ich finde das toll, was du gerade gesagt hast. Die Europa League muss ein Highlight sein. Da muss sich eine Gier entwickeln, da kannst du dir Frust von der Seele schießen, da kannst du dir Selbstbewusstsein holen für die Bundesliga. Und so sollten Sie es auch sehen. Donnerstag geht das los in Bulgarien und Problem ist allerdings die Personalsituation. Also ich sag mal so, es ist einerseits natürlich immer wichtig und gut, dass wir diese Spiele haben, aber wenn man bedenkt, wer so auch in der Schaltzentrale ausfällt, wahrscheinlich ausfällt, fraglich ist, ja, es ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig, da dann auch die richtige Mischung zu finden, glaube ich, für Heiko Herrlich. Jetzt nicht zu viel zu riskieren, aber vielleicht um was Neues zu probieren. Ich finde, die Europa League könnte tatsächlich auch ein Testfeld sein für Spieler wie Telin, sich mal vorne zu beweisen. Auch mal einem Spieler wie Volland tatsächlich eine kurze Pause zu gönnen. Zu sagen, Kevin, pass auf, du kommst mal von der Bank heute, weil reinkommen wird er wahrscheinlich so oder so. Ja, oder halt auch mal ja, Spielern aus der zweiten Reihe eine kleine Chance zu geben, sich zu präsentieren. Ich denke da tatsächlich auch auf der Außenverteidigerposition ein bisschen am Bednarczyk. Also ich finde, wir haben eigentlich gute Erfahrungen gemacht mit jungen Spielern, die nachgerückt sind in der Europa League bei uns, die sich da auch mal gezeigt haben. Oder denke ich da ein Stück zu weit? Sollte man tatsächlich wenig rotieren, um der Mannschaft, die jetzt gerade, sag ich mal, das Selbstbewusstsein braucht, die sich einspielen soll, noch mehr Spielzeit zusammenzugeben?
Wenn mir die Frage einer beantworten kann, ne, dann kriegt er von mir einen Trainerschein geschenkt. Also es ist, ja, du lachst, aber es ist ja genau die Frage. Was machst du jetzt? Ja. Nimmst du das jetzt als, nochmal, wir reden eben davon, wir wollen Gruppensieger werden, du musst da durchgehen. Da musst du beim Auswärtsspielen Rastgrad, der auf dem Papier der schwerste Gegner ist, weil FC Zürich, Pokalsieger Schweiz in allen Ehren, die haben bisher in der Saison zwei Spiele gewonnen. Die sind Drittletzter in der Schweiz. Gut, die haben nur 10 Teams, aber sind trotzdem Drittletzter in der Schweiz. Wenn mir da einer erzählt, oder Viertletzter in der Schweiz, wenn mir da einer erzählt, das ist der höchste Gegner. Ne? Kuba Bednarczyk ist ein ganz gutes Stichwort. Klar, du hast die Jungs in der zweiten Reihe, du hast diese Nachwuchsspieler wie Sam Schreck und Kuba Bednarczyk übernommen. Aber nicht, weil sie sportlich so überragend sind, sondern weil sie einfach Anschlussverträge haben und weil du sie nicht wegbekommen hast. So ehrlich muss man dann eben auch sein. Du kannst immer sagen, ja, der Junge hat Talent, deswegen hat er überhaupt einen Profi-Anschlussvertrag bekommen. Aber normalerweise in den letzten 4 Jahren, seitdem es dann eben auch keine zweite Mannschaft mehr gibt, verleihst du so Spieler und gibst ihnen Spielpraxis. Irgendwo dritte Liga, zweite Liga, was weiß ich. Mit dem einen oder anderen hat es mal geklappt. Siehe Christoph Kramer, also nicht für uns, aus ihm wurde ein guter Bundesligaspieler, aber das Ziel ist ja, erstmal den Spieler auszubilden.
Ich finde, wenn du sie hast, dann sollst du sie auch spielen lassen.
Also wenn du Wendell siehst, nach den Pässen in Gladbach und nach den Pässen in München, dann sag ich mir, so ein junger Kuba Bednarczyk, der freut sich doch ein Loch, ja, wenn du dem sagst, hey, du spielst Donnerstag von Anfang an, wir versuchen das mal auf links außen, ja, in der Abwehr. Lass ihn doch mal ran. Mehr als schief gehen kann es nicht und mehr Fehlpässe kann der auch nicht spielen. So. Ja. Dass du jetzt direkt eine zweite Mannschaft auffährst, ist auch nicht richtig, weil Rasgrad, stärkster Gegner. Aber so ein Kiese Telin bin ich auch bei dir, auch mit München. Der ist gefühlt 5 Meter hoch und ist endlich ein kopfballstarker Spieler. Das, was wir eben gar nicht hatten in der Offensive in den letzten Monaten und Jahren fast schon, weil Kies ja auch nicht mehr in dieser Verfassung war, immer zu spielen.
Genau, genau.
Das ist ja genau so ein Mosaikstein. Und auch Kevin Volland ist für mich, bei aller Liebe, Kevin Volland ist ein guter Fußballer, aber er ist kein Neuner, er ist kein Stürmer. Mhm. Kevin Volland muss auf die 10. Und das muss man als Trainer dann auch sehen. Und den darfst du gegen Wolfsburg, darfst du den dann nicht verhungern lassen, weil er einfach nichts abbekommt. Oder in München darfst du den dann nicht verhungern lassen, weil dann wieder jeder so, oh, der Volland, der kann ja nichts. Nein, ja. Volland muss auf die 10. Der muss schalten und walten, zusammen mit den jungen Spielern auf außen. Der muss die Jungs da vorne ein bisschen führen in der Offensive. Das ist für mich die Paraderolle für den Kevin Volland.
Weißt du, wo ich Kevin Volland auch gerne mal sehen würde, aber da braucht es einen Systemwechsel wieder für.
Erinnerst als du Linksverteidiger?
Nein, das nicht.
Nee, das hatten wir.
Das hatten wir schon. Es gab ja diese Saisons mit Kießling und Helmes und Kießling und Derdiok, wo Kies damals noch nicht der Mittelstürmer war, sondern mehr die hängende Spitze, die Räume aufgemacht hat für Spieler wie Helmes und Derdiok. Das könnte Volland, glaube ich, gut machen.
Genau. Ja, das ist ja so ein bisschen so eine falsche Neun.
Genau, falsche Neun. Genau.
Hängende Spitze.
Ich glaube, das wäre richtig gut für den. Und dann könnte auch jemand wie Alario zum Beispiel oder auch Kiese Telin durch die neuen Räume, die durch ihn aufgemacht werden, weil das kann Volland ja, dieses Spiel genau. Im Abblocken, auch mal einen Ball halten und dann weiterschicken, das könnte gut funktionieren. Dafür musst du allerdings mit zwei Stürmern spielen und dafür musst du in gewisser Weise ein 4-4-2 spielen. Und das bleibt für mich auch das System, mit dem Bayer Leverkusen sehr erfolgreich spielen würde, liebe Freunde. Ja, auch wenn ihr mir das nicht zutraut, taktisches Verständnis zu haben. Aber mit 4-4-2 haben wir sehr viele Erfolge gefeiert in der Vergangenheit. Wäre eine Möglichkeit, aber am Ende wissen wir, es wird nicht passieren. Also Volland wird weiter vorne spielen.
Das ist ja auch ein bisschen das Problem bei Heiko Herrlich, in Anführungsstrichen Problem. Wir haben es ja gegen Bayern München im Pokalhalbfinale erlebt. Das war einfach mutig und da war einfach gesagt, pass auf, wir gehen da jetzt raus, wir hauen da jetzt alles raus. Klar haben wir 6 Eier gekriegt von denen am Ende, keine Frage. Wir haben 2 Tore gemacht, wir haben streckenweise, war es ja wirklich spitz auf Knopf. Und ich schwöre dir, wenn wir dann den Ausgleich noch geschafft hätten, wir hätten die Kiste auch gewonnen.
Ja,
100%. Wo es so ganz eng lief, wo es spitz auf Knopf lief. Ja. Und jetzt spielst du dann ein paar Monate später in München und er sagt, oh, gegen Bayern ist es schon mal schief gegangen, jetzt werfe ich wieder alles über den Haufen. Zieh doch mal durch. Ja. Zieh's doch einfach mal durch. Es ist doch egal. Also mehr als jetzt die letzten Spiele Wolfsburg und München kannst du doch gar nicht auf die Nase kriegen.
Richtig.
Zieh's doch durch, sei doch mutig. 4-4-2, warum denn nicht? Wie es dann, klar, das ist immer eine Zahl, wie es dann realtaktisch aussieht und was er da für Kniffe einbaut. Aber da hat er ja alle Freiheiten, deswegen ist er ja Trainer. Richtig. Mach es doch einfach mal. Ne?
Richtig.
Aber dann zieh auch mal eine Sache durch und mach nicht ein Spiel mal einen Versuch und dann sehe ich, oh, das hat aber jetzt gar nicht geklappt, jetzt mache ich wieder was ganz anderes. Dann feil ein bisschen dran und dann bleib mal deiner Linie mal ein bisschen treu. Und das ist so der größte Vorwurf, den ich Marco ehrlich mache. Auch wenn die einen oder anderen sagen, ja, er ist zu nett und er geht mit der Mannschaft zu lieb um und er zieht nicht mal da intern die Zügel an oder so. Mag alles sein, mag alles nicht sein, weiß ich nicht. Aber er soll doch bitte einfach mal mutig bleiben.
Richtig. Da frage ich mich allerdings auch immer, hat ein Trainer in Leverkusen wirklich alle Freiheit?
Ach, das weiß ich nicht. Das ist für mich immer... Also es sagt sich immer viel und es lassen sich immer viele Thesen aufstellen. Ein guter Tipp ist immer für jeden Fan, geht mal zum Training, sprecht mal ein paar Jungs an und ihr werdet überrascht sein, wie offen und ehrlich einige Spieler sprechen mit euch und euch auch mal so ein paar Dinge erklären. Oder auch sprecht mal den Heiko Herrlich an, der ist auch für jeden Fan immer greifbar. Und gerade bei so Sachen, also Kevin, wir beide gehen mal demnächst zum Training, bitte. Wir machen das mal. Gerade so Sachen, hey, spielen Sie doch einfach mal so mutig wie gegen Bayern und ziehen das doch mal 5 Spiele durch. Und was man da so ab und zu als Antworten bekommt, das ist schon ein bisschen hilfreich, um das mal alles zu verstehen.
Und gerade
was dieses Fußballfachchinesisch angeht.
Ja. Und gerade jetzt, er hat ja nichts mehr zu verlieren. Also so gesehen steht auch er ja mit dem Rücken in gewisser Weise zur Wand. Jetzt die Sachen mal zu probieren und zu sagen, hey, das bringt ja die neuen Impulse, die vielleicht die Mannschaft nochmal umkehren können und die vielleicht nochmal irgendwelche Motivationsbausteine aufsetzen, die Spieler irgendwie, denen die gefehlt haben, weil es auch ein bisschen festgefahren ist. Ja? Mutig zu sein, wie du schon sagst, das mal in Europa League zu probieren, weil das kann natürlich auch so ein Testfeld sein für die Bundesliga. Und dann ist ja am Sonntag, wenn wir schon weiterschauen, Mainz 05, unangenehmer Gegner, sehr physisch, bei weitem nicht mehr so gallig, wie es letztes Jahr war, sondern tatsächlich hat Sandro Schwarz in Mainz es hinbekommen, eine spielerische Komponente einzuführen, die es für uns aber sehr gefährlich macht, weil es nicht heißt, dass Mainz 05 das Spiel macht, das müssen schon noch wir machen, dann werden wir auch mehr Ballbesitz haben als in München. Ich glaube, da hatten wir ja irgendwie 20% Ballbesitz oder sowas, was schon erschreckend ist. Und das ist dann wiederum dann das täglich Brot, wo du eigentlich sagen musst, ja, es ist natürlich eine PR-Aktion, Familientag in der Bayer-Arena, da machst du neue Fans, da ist Kurvenratswahl, das ist ein Pflichtsieg, nichts mehr, nicht weniger.
Ja, wobei die Mainzer sind ja auch gut gestartet, 7 Punkte haben die jetzt geholt, das ist auch nicht mal so eben, wo du sagst, klar, du sagst jetzt Pflichtsieg, aber lass uns mal schauen, wie das Donnerstag läuft, dann lass uns mal schauen, wer von dort wieder verletzt oder angeschlagen wiederkommt, lass uns schauen, wer Sonntag zur Verfügung steht. Ja, und dann, wenn es dann schief geht, haben wir gerade gesagt, dann wird es der Schritt sein, dass Herrlich geht. Nur, du schmeißt dann montags Herrlich raus und spielst mittwochs in Düsseldorf, spielst dann wieder gegen Dortmund zu Hause, spielst dann zu Hause gegen Larnaca, spielst dann in Freiburg, dann ist der 7. Oktober rum, dann ist der 8. Oktober der Montag und alle Spieler sagen wieder, tschö, ich fahre zu meiner Nationalmannschaft. also Trainer rausschmeißen, schön und gut, wenn man sagt, hey, das ist der Mechanismus, das ist das Gesetz und tralala. Aber wenn du dann einen neuen Trainer holst, dann kriegt der die Mannschaft am, keine Ahnung, 18. Oktober, 19. Oktober das erste Mal zu Gesicht, richtig, um richtig zu arbeiten, wo richtig mal 2 Tage, 3 Tage Zeit sind. Ne? Trainer rausschmeißen, sagen immer alle so schnell. Aber wie soll da einer ansetzen bei diesen ganzen englischen Wochen, ob da ein Trainerwechsel wirklich was bewirken würde? Boah, schwer.
Ja, es gibt natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, wir warten auf jeden Fall bis zum Winter und schauen dann, wie es läuft. Herrlichs Vertrag läuft auch aus. Das heißt, man kann auch, ja, wenn alle Stricke reißen, sagen, man zieht es auch durch bis Saisonende, je nachdem, wie es läuft. Ist alles Kaffeesatzleserei. Damit hören wir jetzt auch auf. Die Werkstatt hinterm Wasserturm ist zurück, hier auf meinsportradio.de. Ehrlicher Talk über Bayern 04. Auch mal die Vereinsbrille abgenommen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da mal auch versuchen, mit einem klaren Kopf drauf zu schauen. Wenn euch das gefällt und wenn ihr mal dabei sein wollt, mitdiskutieren wollt, sehr gerne, meldet euch. Bei Twitter, die Namen sind verlinkt bei uns in der Podcast-Beschreibung, in die Kommentare unter diesem Podcast auf meinsportradio.de. Sprecht uns an, wir sind im Stadion. Und ja, es soll einfach ein ehrliches Gesprächsfeld sein, auch ja, sich einfach mal auszukotzen oder vielleicht auch bald mal wieder die schönen Momente zu besprechen, in regelmäßigen Abständen, wenn wir diese Kantine machen. Und wird nicht immer so lang sein, also keine Sorge, wird jetzt nicht jedes Mal eine Stunde sein, sondern kann auch kürzer sein, aber jetzt gerade gab es einfach so viel, was glaube ich auch mal raus musste bei uns beiden, deswegen seht ihr uns hoffentlich nach, dass es ein bisschen länger geworden ist. Viel Spaß für alle, die nach Bulgarien fahren. Wir sehen uns dann Sonntag gegen Mainz im Stadion. Lieber Wuppi, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, wählen gehen, ganz wichtig, ja. Leute. Sonntag wählen gehen, wenn ihr NK-Mitglied oder Dauerkarteninhaber seid und sagt, scheiße, ich kann jetzt nicht am Sonntag, unter kurvenrad-leverkusen.de den Wahlschein ausfüllen und an die Fanbetreuung schicken. Die Fanbetreuung hilft uns dabei, ist sehr, sehr nett. Fan-Themen haben wir schon gesagt, werden wir jetzt immer mal wieder besprechen, wir werden es immer mal wieder aufnehmen, hier über die Aktivitäten und über das Aktuelle, was so rund um die Nordkurve Leverkusen als Fan-Dachverband passiert, werden wir immer mal wieder aufgreifen, auch dazu immer die Leute ansprechen, die Fankiste ist jedes Mal geöffnet, am Stadion-Eck ist weit vor Anpfiff immer jemand greifbar für euch, auch was Fragen zu Fanpolitik oder andere Fan-Themen angeht, sprecht mich da vor allem gerne immer an. Sprecht den Kevin an. Wir können da auch untereinander immer texten. Wir beide sind sowieso immer im Austausch, das ist ja eh klar. So wie wir hier reden, ist das ja schon fast Waldorf und Stadler oder wie die hießen. Die beiden Opas da oben auf dem Balkon. Irgendwann hole ich uns noch eine Häkeldecke für die Kantine, dann sieht das hier auch ein bisschen schöner aus. Wenn ihr mal dabei sein wollt, klar, wir werden aber auch dann nochmal ein paar Schwerpunktsendungen machen, ja. Und dann nicht immer eine Stunde. Danke fürs Durchhalten.
Ja. Ja, und sagt's auch weiter, ja, dass es diesen Podcast gibt, dass es eine Podcast-Alternative für Bayern 04 Leverkusen gibt. Werden auch vielleicht den einen oder anderen Gast mal hier aus dem Verein, vielleicht ehemalige Spieler hier mal zu Gast haben. Ja, und mal sehen, wohin das Ganze führt diese Saison. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Kantine ist geschlossen.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren von der Werkskantine am Wasserturm. Ihr seid Fans von Bayer Leverkusen oder wollt es werden? Dann hört in meinen Podcast rein. Alles rund um die Werkself, kontrovers, ehrlich und meinungsstark. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann hinterlasst meine Rezension bei iTunes für die Werkskantine. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.